Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Wie finde ich Frieden in mir? Es folgt nun der zweite Teil meines Gesprächs mit Philipp, einem Psychologen und Blogautor. Diesmal wird es noch persönlicher, denn ich erzähle Philipp von einer Art Kriegstraum, den ich kürzlich hatte. Ausgehend von diesen Bildern sprechen wir über die Entwicklung des eigenen inneren Kriegers, der notwendig ist, um den Frieden in dir zu bewahren. Es geht um den Umgang mit psychopathischen Menschen und darum, wie wir uns in dieser Zeit eine Arche Noah bauen können, um die Sinnflut der Irrationalität zu überstehen. Ich wünsche euch gute Erkenntnisse und bin gespannt auf eure Kommentare. Ich würde dir gerne von einem Traum erzählen, den ich heute Nacht hatte. Also bevor ich heute zu dir gefahren bin, bin ich damit aufgewacht, ziemlich früh. Ich habe geträumt, dass ich in einer größeren Stadt bin. Es fühlte sich so an wie Berlin. Es gab aber ein großes Hafenbecken. Und durch dieses Hafenbecken sind in unheimlich hohem Tempo Militärboote unterwegs gewesen. Also ziemlich viele militärische Schiffe, die zielgerichtet irgendwie in diese Stadt reingefahren sind. Mhm. Und es fühlte sich so an, als ob die ein Ziel verfolgen, dass sie da irgendwie zugreifen wollen. Also sie waren wie im Einsatz und waren aber unterschiedlicher Herkunft. Also die kamen nicht aus von einem Land, sondern es waren von unterschiedlichen Nationen militärische Schiffe.
Ja.
Und die hatten das Ziel zuzugreifen und die Leute, also das war eher so ein Gefühl von mir, irgendwie Leute zu verhaften oder so, waren unterwegs dazu, eine entscheidende Aktion zu machen. Mhm. Und ich habe das so beobachtet von außen, ich war mit meinem Vater dort und dann kam noch ein Flugzeug, was eine Bombe geworfen hat, oder was irgendwas abgeworfen hat, also ich dachte, das wäre eine Bombe, das ist ins Wasser reingefallen, ist aber nicht explodiert. Mhm. Mein Vater ist dann aus Angst davor, dass es detonieren könnte, ins Wasser gesprungen und ich bin, glaube ich, dann auch hinterher gesprungen. Also ich habe mich dann gefragt, was hat dieser Traum zu bedeuten, ja? Also was kann der mir erzählen? Jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du vielleicht einen Impuls dazu hast, was das auch in Bezug auf die aktuelle Zeit für eine Bedeutung hat und die aktuelle Entwicklung, die es gerade gibt.
Naja, was der Traum für eine Bedeutung hat und welche wir ihm geben, sind zwei verschiedene Dinge. Und ein Traum ist, so wie du ihn erzählst, ist ja erstmal eine Ansammlung von Bildern. Es sind Bilder und sicherlich auch Gefühle, ne? Gefühle und Empfindungen, an die du dich auch sicherlich erinnern könntest. Ne? Was sind das für Gefühle, an die du dich erinnerst aus dem Traum? Ne? Das wäre zum Beispiel eine Frage, die ich auf jeden Fall noch stellen würde dazu. Und dann würde ich gucken mit dir, wie gehen wir mit diesem Material um? Also welche Haltung wollen wir beide in einem Gespräch einnehmen zu diesem uns angebotenen Material eines Traums? Eine Möglichkeit wäre es zu übersetzen mit unserem Wissen in gesellschaftliche Prozesse. Aber ich glaube, das wäre bereits ein Missbrauch, weil viel interessanter fände ich, versuchen zu entdecken aus dem Traum selbst, herauszufinden, was will der? Also nicht, was wollen wir mit dem Traum, sondern was will der? Also meine erste Frage dazu wäre wirklich, an welche Gefühle kannst du dich erinnern? Was war die Stimmung im Traum oder welche Emotionen spielten eine Rolle dabei?
Also, ich fand es sehr spannend zu sehen, wie diesen Militäreinsatz zuzuschauen.
Im Sinne von, ich war aufgeregt, im Sinne von, ich fand es aufregend?
Ja, ich fand es aufregend. Das war auch jetzt nicht grundsätzlich negativ. Ich habe das nicht als negativ empfunden. Ich habe nur gedacht, wow, da passiert gerade etwas.
Also das ist auch was Verwunderndes oder Bewunderndes. Wow heißt,
es ist eine Bewunderung. Wow, da ist etwas im Gange, eine Aktion im Gange, da passiert etwas, was ich nicht genau weiß, aber es hat irgendwie eine große Bedeutung.
Ja, und guck mal, was hat noch das Wow ausgelöst? Nur, dass es irgendwie eine Bedeutung hat? Was an dieser Aktion hat im Traum Bewunderung ausgelöst?
Ich hatte das Gefühl, dass das eine gute Aktion ist, die da abläuft.
Gut? Inwiefern gut?
Gut im Sinne von, da passiert, da ist ein Einsatz im Gange, der irgendwie eine Befreiung darstellt.
Ah, okay. Wow, okay. Also das sind Kräfte, die für die Befreiung kämpfen.
Ja.
Ja.
Genau. Mhm. Ist es ein verdeckter Einsatz?
Aha.
Weil die militärischen Schiffe keine Kennzeichnung hatten. Mhm. Das war wie, die sind unter keiner Flagge gefahren, sondern die hatten, es waren aus verschiedenen Nationen Schiffe, die aber unheimlich koordiniert unterwegs waren.
Ja, okay. Also wir haben den Aspekt des Versteckten, des Undercover und der guten Koordination.
Genau.
Und was löst es in dir aus, darüber zu sprechen? So, vor allen Dingen dieses Undercover-Ding, das ist so, das ist verdeckt, die haben keine Flagge oder so. Wie ist das, wenn du darüber sprichst?
Ja, es ist wie ein Abenteuer.
Aha, ja. Aha, da ist es wieder. Ja, genau. Genau, es ist ein Abenteuer.
Ja.
Ja, und was passiert in dir? Was passiert in dir, wenn du wahrnimmst, du bist irgendwie involviert in ein Abenteuer?
Ja, das ist eine positive Aufregung, das ist ein Kribbeln,
ja.
So, da ist was im Gange.
Ja.
Wo ich nicht genau weiß, was passiert, aber ich bin Teil davon, ich kann es beobachten.
Und du weißt, dass es gut ist?
Ja.
Du hast keine Angst?
Ich hatte keine Angst davor.
Nee, das ist interessant. Wir haben Aufregung ohne Angst.
Ja, also die haben ja nicht mich angegriffen,
sondern
sie waren unterwegs dazu, irgendwie zu den Schaltstellen in Berlin, die etwas zu unternehmen.
Ja. 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 In Berlin sind die Schaltstellen, oder?
Ja.
Ja. Also offensichtlich geht es um was sehr Wichtiges. Es geht um die Veränderung an den Schaltstellen. Und es geht um irgendwas, was dich aufregt. Was eine Aufregung in dir macht, eine positive, eine Begeisterung.
Ja, und aber es hat was mir Angst gemacht hat, war dann, dass eben dieser Flieger aufgetaucht ist und der hat etwas abgeworfen, wo ich dann dachte, das ist bestimmt eine Bombe, die halt in das Wasser dort auch gefallen ist.
Also das ist
wie und so es war aber, ins Wasser zu springen, war eher, erschien mir, mein Vater ist zuerst gesprungen und ich bin dann hinterher gesprungen, es erschien mir als rettend im Wasser zu sein. Weil ich dann nicht von den Teilen getroffen werden kann, die von dieser Detonation aufgewirbelt werden.
Ja, oder weil es der Moment ist, wo du anfängst, aktiv zu werden und nicht nur einfach Beobachter zu sein. Mhm. Soll ich das nochmal sagen?
Ja.
Dass du fühlst dich sicher in dem Moment, wo du nicht mehr einfach nur als Beobachter dastehst, sondern wo du zumindest hinter jemandem her springst und dann aktiv wirst. Mhm. Das ist der einzige Moment, in dem du im Geschehen mit drin bist und eben nicht nur von außen drauf schaust.
Ja.
Das ist vielleicht eine gute Erfahrung, oder? Sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Ne? Mal dieses, ich bin vielleicht gar nicht so sicher, wenn ich nur außen vor bleibe. Vielleicht fühle ich mich sicherer, wenn ich eintauche ins Geschehen. Da, wo die Bombe ist. Ich gehe quasi ins Zentrum der Bombe und ich lasse mich drauf ein. Wie klingt das für dich?
Ja, auf jeden Fall besser, als einfach stehen zu bleiben.
Ne? Ja, und das hat der Traum dir ja so gesagt, oder?
Ja. Ja.
Was macht dein Wachbewusstsein damit, wenn du das so als Bild interpretierst? Was ist dein Gefühl für dich als wacher Sebastian, hier sitzend jetzt, zu sagen, hey, ich bewege mich, ich gehe rein, ich tauche mit ein und dann fühle ich mich sicherer?
Also ich hatte ja in den letzten Jahren eben oft auch solche militärischen Träume.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Kriegsträume.
Ja, eben, das ist ja auch was Gewohntes für dich. Ne?
Ja. Und es ist spannend, weil ich das bislang... Ich habe zum Beispiel den Militärdienst verweigert und habe eigentlich bislang das eher auch verurteilt.
Was hast du verurteilt?
Ja, das Militär grundsätzlich. Also zu sagen, es ist eigentlich nicht gut, Waffen zu haben.
Es ist nicht gut, Waffen zu haben, weil...
Weil damit Menschen getötet werden können. Also deswegen habe ich mich eher immer als Pazifist gesehen.
Waffen dürfen nicht besitzt werden, weil Menschen damit getötet werden können.
Ja, wenn es je mehr Waffen es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen umgebracht werden damit. So habe ich das bislang gesehen.
Und wenn man die Waffen und das Militär abschafft, dann ist man sozusagen auf der sicheren Seite?
Wenn es keine Waffen gibt, gibt es auch keine Gewalt durch Waffen. So eher. So war meine Denkweise bislang.
Aber es gäbe noch Gewalt, nur dann halt ohne Waffen.
Ja.
Okay.
Klar.
Ja.
Naja.
Also das Militär ist ein Symptom, ne? Das Militär ist ein Symptom davon, dass es Gewalt gibt.
Genau, als Tatsache. Mein letzter Film hieß ja Der Krieg in mir. Ja? Mhm. Und ich weiß, wir haben in unserem letzten Gespräch, was wir per Zoom geführt haben, über den Krieger in mir gesprochen.
Ah ja,
genau. Was ich ein spannendes Bild finde.
Ja.
Also im Grunde diese Energie, diese positive Kraft, die auch, also der Soldat steht ja im Grunde für eine negativ gelebte Ausführung von Befehlen, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, also nicht unbedingt, also aber, für dich vielleicht, aber nicht unbedingt.
Ist, vielleicht wäre es gut, darüber nochmal zu sprechen. Also was verstehst du unter dem Krieger in mir oder dem Krieger in uns? Also was für eine Kraft gibt es da, die es noch zu wecken gilt?
Also der Krieger ist für mich ein Archetyp, das ist quasi eine Figur. Ja. Jeder kann sich die ein bisschen anders vorstellen, aber es ist der Archetyp des Kriegers, das ist ein Symbol oder eine Figur, die für bestimmte psychische Muster steht oder für bestimmte psychische Kräfte. Und eine der Hauptkräfte, für die er steht, aus meiner Sicht, ist die Fähigkeit der Abgrenzung. Also die Fähigkeit, Grenzen zu setzen und zu halten und zu schützen. Und klar zu machen, also Grenzen zu bewahren. Und man kann das eher analytisch erklären, so wie ich das jetzt gerade mache, mit psychologischen Begriffen. Aber man kann das auch über Bilder machen, indem man darüber spricht, wie ist ein Krieger, wie ist ein guter Krieger, wofür kämpft er? Und wofür ist er gut? Wofür brauchen wir Krieger? Und für Schutz. Der Krieger ist dafür da, Menschen zu schützen. Frauen, Kinder, Ältere, alle, das ganze Volk, sein Volk. Und der innere Krieger sind die Fähigkeiten in uns, die uns schützen. Also Grenzen setzen können, dass wir uns verteidigen können. Und dabei meine ich jetzt nicht unbedingt Kampfsport. Ich meine jetzt nicht, dass wir auf der Straße uns abwehren können, wenn jemand uns eine Bierflasche über den Kopf ziehen will. Das kommt ja in unserem Leben eigentlich gar nicht vor. Ja, das ist ja die absolute Ausnahme. Was in unserem Leben aber vorkommt, ist, dass wir täglich angegriffen werden in unseren Wertvorstellungen.
Auf welchem Weg?
Auf dem Weg der Werbung, der Medien, der alles dem, was wir im Radio hören. Das ist alles ein permanenter Angriff auf unsere Integrität und auf unser inneres Wissen von dem, was gesund ist und was uns gut tut. Uns wird alles Mögliche angedreht an Konsumgütern, die eigentlich schlecht sind für uns. Und uns wird angedreht, dass wir darauf hören sollen. Uns werden Ideen angedreht, die falsch und krank sind. Wir brauchen also einen Krieger in uns, der uns schützt gegen die falschen Ideen und unsere eigenen Werte schützt. Also die Werte, die uns gesund halten, die uns integer und ganzheitlich halten. Und dafür brauchen wir extrem starke Krieger, weil wir extrem angegriffen werden, von morgens bis abends. Ja, das heißt, der Kriegerarchetyp ist eine psychische Grundkraft, die der Mensch an sich braucht, egal in welcher Kultur und in welcher Zeit er lebt. Und dieser Krieger muss bewaffnet sein. Und der Krieger muss lernen, mit seinen Waffen umzugehen. Und das ist, der Krieger ist ein Archetyp der Disziplin. Das heißt, wir müssen Disziplin entwickeln, um mit den Waffen auf gute Weise umgehen zu können. Dafür brauchen wir Fokus. Und wir brauchen eine intentionale Ausrichtung. Wir dürfen, wenn wir ein Samurai-Schwert führen, genauso wenig wie wenn wir ein Maschinengewehr in der Hand halten. Wir dürfen nicht am Rad drehen, wir dürfen nicht ausflippen, wir dürfen nicht um uns schlagen, sondern wir müssen zentriert und ausgerichtet bleiben, auch wenn um uns herum Chaos ist, weil wir sonst die guten Sachen kaputt machen und auf eine schlechte Weise verletzen, auf eine gefährliche Weise. Das heißt, der Krieger, der muss seine Waffen so führen können, dass er seine Werte schützt. Das ist der innere Krieger in uns. Und Systeme, die Gewalt über uns haben wollen, alles, was uns kontrollieren möchte, möchte natürlich nicht, dass wir einen Krieger entwickeln, inneren, weil dann könnten wir uns abschirmen gegen die. Ja, das heißt, alles, was uns kontrollieren möchte, alles, was uns vereinnahmen will, inklusive Marketing, Werbung, alle kollektivistischen Systeme, die das Individuum ablehnen und nur das Kollektiv hochhalten, wollen erstmal den Krieger abschaffen. Deswegen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben in unserer jetzigen Zeit, den inneren Krieger wieder zu entdecken und wieder zu entwickeln. Vor allen Dingen den Kindern und Jugendlichen muss man das beibringen, dass sie ihre Individualität schützen können. sonst werden sie zu Massenwesen, zu Biorobotern und irgendwelchen Kollektivwesen, die einfach nur nachplappern, was sie und nachäffen, was sie vorgemacht bekommen und nichts Eigenes mehr haben. Weil ihr Wesenskern nicht geschützt wird von einem Krieger, der sich mit einem Schild und einer Lanze davor stellt und sagt, hier geht's nicht weiter. Hier ist Authentizität. Ich bin authentisch und ich lasse nichts mich vergiften.
Also ist eigentlich eine Form von gesunder Abgrenzung.
Ja, die notwendig Abgrenzung ist. Und Schutz, das ist der erste. Und der nächste Schritt ist dann, für die Werte zu kämpfen. Das heißt, dass du bereit bist, deine Waffen einzusetzen, um für das zu kämpfen und einzustehen, was du für richtig und gut hältst. Also es geht nicht nur darum, sich selber zu schützen, sondern es geht auch darum, in der Welt zu wirken, dass das Gesunde und Richtige da draußen auch geschützt wird. Und dann sind wir beim Militär, weil das ist das, was das Militär tut. Das Militär schützt nicht sich selbst, sondern es schützt die Werte des Ganzen. Und wenn das Militär von Kriegern geführt wird, also von integren Menschen, dann kann es diesen Job auch erfüllen. Und dann werden wir ohne Militär nicht leben können. Wir brauchen das Militär. Wir brauchen die psychischen Kräfte, die dahinter stecken, genauso wie das äußere Militär. Sonst werden wir vernichtet von äußeren und inneren Feinden. Der Soldat ist neutral. Der Soldat ist einfach nur der, der Befehle erfolgt. Der Soldat kann natürlich dem falschen Befehl folgen, aber der Soldat kann auch dem richtigen Befehl folgen. Wenn wir uns die Märchen angucken, die anfangen, also Gebrüder Grimm-Märchen, die anfangen mit, es war einmal ein Soldat. Ja, gibt es ein paar Märchen. Ne? Des Teufels rußiger Bruder und sowas. Das heißt immer, es ist jemand, der noch nicht erwachsen geworden ist. Es ist noch jemand, der sich noch selber keine Befehle geben kann. Es ist noch kein Krieger. Es ist jemand, der gehorcht. Aber es ist eine gute Basis, weil Soldaten haben Disziplin. Soldat werden heißt, eine Disziplin entwickeln. Und dann, wenn man lang genug Soldat war, kann man Krieger werden. Das ist jemand, der sich selbst Befehle gibt. Mhm. Der seinem eigenen inneren Weg folgt. Ja. Aber man muss durchs Militär, um Krieger zu werden. Deswegen die alte kulturelle Idee, dass der Mann zum Militär muss. Der Mann geht zum Militär, um die Disziplin des Soldaten zu entwickeln, aber nicht um da stehen zu bleiben, sondern um dann diese Disziplin mitzunehmen, also auch psychisch zu entwickeln, um damit zu wirken, sowohl für die Gesellschaft als auch für sich selbst. Weil für jede Art von Entwicklung braucht man Disziplin. Ja. Ja. Macht das Sinn?
Das macht Sinn. Ich bin, glaube ich, dann mit der Idee aufgewachsen, dass es eher alles schlecht ist, Militär und
das sind wir alle.
Zum Bund zu gehen.
Und, ja, das sind wir alle. Das ist ja auch das, was uns eingeimpft wurde.
Es ist falsch, eine Waffe in die Hand zu nehmen.
Ja, der Verstand ist eine Waffe. Ja. Also nimm deinen Verstand nicht in die Hand. Nimm deinen Verstand nicht in die Hand. Nein. Der Verstand ist die brutalste Waffe, die wir haben. Mit dem Verstand kannst du alle anderen Waffen, wenn du genug Zeit hast, besiegen. Ja, diese ganzen Botschaften heißen ja im Grunde alle, denk nicht nach. Achte darauf, dass du cool bist, achte darauf, dass du angesagt bist, achte darauf, dass du bei Facebook irgendwie 500 Freunde hast, aber denk nicht nach. Ja, das ist die Grundaussage. Und damit sind wir alle aufgewachsen, spätestens die Generation ab 75, würde ich sagen, auch davor schon, eigentlich seit den 68ern, der Versuch, die Probleme dieser Welt ohne den Verstand zu lösen. Also wir können ein paar Hippie-Lieder singen, wir können irgendwie Gitarre spielen, wir können irgendwie uns ein Holzhaus irgendwo am Dschungelrand bauen und glauben, das sei die Befreiung. Aber alles das ist ohne Verstand, weil es bedeutet weglaufen, es bedeutet sich den Problemen eben nicht zu stellen. Weil die Frage, brauchen wir Militär, ist eine verdammte philosophische Frage. Ja, das gehört mit in den Bereich der Politik und Politik ist ein philosophisches Thema. Dafür müssen wir erstmal gucken, wie ist die Natur des Menschen und brauchen wir in unserer Natur, so wie sie wir sind, Militär? Und die Antwort ist ja. Aber das interessiert die Chefideologen nicht. Die Ideologen wollen nicht wissen, wie wir sind von der Natur her, sondern sie wollen sich irgendwas ausmalen, was ihrer Agenda in die Finger spielt. Und wovon sie profitieren. Sie erzählen uns irgendeinen Schwachsinn von, ja, es wäre doch schön, wenn wir alle ohne Waffen wären. Ja, wäre. Es wäre schön, wenn. Aber das ist nicht real. Real ist, dass ein Mensch der anderen die Gurgel durchschneidet, wenn der andere nicht bewaffnet ist. Und das meine ich für uns eher metaphorisch. Ja, in Amerika ist es eher wörtlich zu nehmen. Deswegen, wir müssen bewaffnet sein, um uns zu schützen. Wir schaffen ja auch nicht die Küchenmesser ab, nur weil man mit dem Küchenmesser jemanden umbringen kann. Mhm. Ja, das heißt, es geht um den Geist. Es geht darum, in welchem Geist benutzen wir die Werkzeuge? In welchem Geist benutzen wir Waffen? Und wenn wir sie in einem gesunden Geist benutzen, dann werden wir die Entwicklung des Menschen fördern. Wenn krank, dann geht es halt den Bach runter.
Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass wir uns jetzt gerade in einem Krieg befinden. Mhm. Also was passiert gerade? Was denkst du, an welchem Punkt sind wir gerade in diesem Krieg? Und wie kann ich mich als Einzelner in diesem Krieg positionieren? Welche Möglichkeiten habe ich?
Also das ist die erste Frage, schwer zu beantworten, weil ich nicht weiß, wer wir ist. Also ich kann sagen, an welchem Punkt ich mich befinde, aber das ist bestimmt nicht repräsentativ für irgendeine größere Masse. Mhm.
Vielleicht kannst du einfach nochmal sagen, ja.
Und was, die andere Frage ist genauso, weil was können wir tun, wer ist wir? Also die meisten Menschen können gar nichts tun.
Glaube ich, ja.
Außerdem würde ich sagen, es gibt nichts zu tun. Also unsere größte Fähigkeit ist Wahrnehmung, Begriffe bilden und dann Urteile bilden und die Situation zu beurteilen. Das ist die größte intellektuelle Leistung, die wir bringen können und die wir brauchen. Wir haben zwei Augen und wir haben zwei Ohren und wir haben zwei Nasenlöcher, aber wir haben nur einen Mund. Ja. Das heißt, es geht vor allen Dingen um Hören und Sehen und Wahrnehmung. Der Mensch ist ein Wahrnehmungswesen, ein Verstehenswesen. Was wir lernen müssen, ist, uns zurückzulehnen und zu sehen und wahrzunehmen und zu verstehen. Das ist übrigens eine typisch deutsche Haltung. Ja, die Dichter und Denker sind die Menschen, die erstmal beobachten und schauen, sich den Sonnenuntergang anschauen und dann ein Lied singen, ein Lichtlied über den Sonnenuntergang. Oder von mir aus eine neue Theorie über den Kosmos entwickeln, wie die Sonne, was die Sonne ist. Ja, aber woher kommt das? Durch Beobachtung, durch Sehen, durch Wahrnehmung und nicht durch Aktion. Ja, und das ist das, was wir wieder lernen müssen. Wir müssen wieder lernen, zu beobachten, besinnlich zu werden, ja, zur Besinnung zu kommen, indem wir unsere Sinne benutzen und die Welt wahrnehmen, auf uns wirken lassen und dann Begriffe bilden über die Welt, die mit der Welt übereinstimmen. Und dann werden wir sie verstehen. Und wenn wir sie verstehen, werden wir merken, es gibt nicht viel zu tun. Es gibt hier und da mal was zu tun und dann müssen wir auf den Tisch schauen, mal ordentlich. Aber die meiste Zeit gibt es nichts zu tun. Wir müssen nicht die ganze Zeit rumrennen und irgendwelche Sachen machen. Dafür muss man es aber verstehen.
Was meinst du mit auf den Tisch hauen? Und zwar ordentlich?
Nun ja, ich bin kein Befürworter davon, die ganze Zeit passiv nur rumzusitzen und alles geschehen zu lassen. Ne? So dieses, ja, du musst alles akzeptieren, so wie es ist. Darum geht es nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich aus einer Reaktion heraus agiere und einfach nur irgendwie rumschreie oder ob ich die Sache verstehe und im entscheidenden Moment strategisch eine Marke setze, die dann auch sitzt und womit ich den Lauf der Dinge verändern kann, so wie ich ihn haben will. Aber das ist keine Reaktion, das ist eine Aktion. Das ist eine willentliche Entscheidung, die ich aus dem Verständnis heraus mache. Womit wir wieder beim Militär wären. Was tut der General? Der General beobachtet den Feind erstmal 20, 30 Jahre lang. Und er weiß genau, wie sein Feind tickt. Und wenn er das verstanden hat, dann macht er eine Aktion und die sitzt. Und dann ist der Feind komplett erledigt. Mhm. Ja. Die wahre Kriegsführung ist, dass du nicht kämpfen musst.
Aber wer kämpft da gegen wen in diesem Krieg? Also das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Die Irrationalen gegen die Rationalen. Mir geht es gar nicht so sehr um die Personen. Klar, man könnte jetzt Menschen benennen, also Personen benennen, die sozusagen Protagonisten sind in diesem Krieg. Aber darum geht es gar nicht, ist gar nicht wichtig. Entscheidend ist das Prinzip, weil im Alltag begegnen wir diesem Krieg ständig. Wir sind in diesem Krieg total involviert. Es gibt die Irrationalen, das sind die ihren Verstand nicht benutzen können oder nicht benutzen wollen. Und es gibt die Rationalen, die versuchen, mit dem Verstand sich durch das Leben zu bewegen. Und die Irrationalen sind den Irrationalen immer unterlegen, weil jemand, der rational ist und den Verstand benutzt, viel mehr Orientierung hat und viel klügere, intelligentere Entscheidungen treffen kann. Das Problem ist aber, dass die Irrationalen angeführt werden in ihrer irrationalen, emotional aufgeladenen Art und Weise von Psychopathen. Psychopathen sind Menschen, die auf einer so frühen Stufe so sehr an ihrem Wesen gestört sind und krank geworden sind, dass sie zwar einen brillanten Intellekt haben, aber keine Gefühle, keine Empathie. In meiner Begriffswelt haben die keinen Verstand. Das sind keine verständigen Menschen. Sie haben auch keine Vernunft. Aber sie haben einen brillanten, Intellekt, ja, mit dem sie versuchen, Macht und Kontrolle über die Welt zu bekommen. Ja, weil das Schlimmste für einen Psychopathen ist das Gefühl von Ohnmacht, was er aus seiner Traumatisierung von früher kennt. Das heißt, er versucht auf jeden Fall Ohnmacht zu vermeiden. Er baut also Institutionen auf, in denen er versucht, alles draußen, was da draußen stattfindet, zu kontrollieren. Das, was für den der größte Feind ist, sind Menschen, die ihren Verstand benutzen, weil die ihm überlegen sind.
Wie zeigt sich das jetzt so konkret in unserer Gesellschaft? Weil du beschreibst jetzt auf so einer abstrakten Ebene, aber wenn man vielleicht mal ein bisschen konkreter
macht. Okay, also ich versuche mal ein Beispiel zu machen. Ich versuche irgendwas Einschlägiges zu finden. Also wir wundern uns ja eigentlich schon seit, oder viele von uns wundern sich seit Jahrzehnten, warum es mit unserer Wirtschaft und unserer Kultur und unserem Bildungssystem immer bergab geht. Und wenn wir dann in den Institutionen gucken, wer verantwortlich ist, also die Verantwortlichen, die bestimmte Entscheidungen treffen, im Bildungsministerium oder im Wirtschaftsministerium oder auch Vorstände von großen Konzernen. Wenn wir uns angucken, wie diese Menschen ticken, nicht alle, aber die meisten von ihnen, dann werden wir bemerken, dass diese Menschen die verfolgen bestimmte Agenden oder bestimmte Ziele, in denen es immer darum geht, die eigene Macht zu vergrößern, die Macht ihrer eigenen Institution zu vergrößern, aber sie haben kein Interesse daran, etwas für die anderen Gutes zu tun. Also sie sind nicht empathisch, dass sie etwas machen, um für andere etwas zur Verfügung zu stellen. Auch ein Leiter eines Krankenhauses kann so sein. Das heißt, er schaut auf die Zahlen, er schaut darauf hin, möglichst viel Geld zu verdienen und möglichst den Laden effizient zu gestalten, damit sein Machtbereich sozusagen immer stärker wird. Aber er hat gar kein Interesse mehr daran oder fokussiert überhaupt nicht darauf, ob es den Patienten besser geht und gut geht. Der kann denen also Medikamente geben, mit denen er viel Geld verdient, die Leute aber umbringen. Für einen Psychopath ist das kein Problem, weil ein Psychopath gar nicht empathisch sein kann. Und diese Art von Mensch sitzt in unserer Gesellschaft in allen entscheidenden Schlüsselpositionen, weil natürlich ein Psychopath, der oben sitzt, natürlich dafür sorgt, dass in den anderen Schlüsselpositionen auch nur Psychopathen sind, weil die kann er ja kontrollieren. Ein gesunder Mensch mit Empathie und Verstand würde niemals gefördert werden von einem Psychopathen, weil er ihm Angst macht. Und mittlerweile sind wir also so weit, dass alle unsere Institutionen durchflutet sind von diesen psychopathischen Führungspersönlichkeiten, denen es immer nur um zwei Dinge geht. Selbstschutz, also sich selbst zu bereichern und zu schützen, und die eigene Macht und Kontrolle über andere zu erhöhen. Alles andere interessiert die nicht.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal die Frage, die ich jetzt gerade so hatte, wenn ich gesagt habe, an welchem Punkt befinden wir uns gerade? Also was ist das für eine Bewegung, von der du gesprochen hast, die jetzt dafür sorgt, dass wir befreit werden aus dieser Geiselhaft, in der wir uns gerade befinden?
Die Bewegung, die versteht, dass wir den Verstand brauchen und die ihn rehabilitieren will und die menschliche Kultur wieder auf der Basis des Verstandes aufbauen will und auch wird. Das ist ein psychisches Prinzip oder es ist eine psychische Grundkraft. Es gibt vielleicht Menschen, die das besonders repräsentieren und das tun, aber letztlich geht es darum, diese Kraft in sich selbst zu entdecken. Es ist in jedem von uns. Wir alle haben dieses, von mir aus, kleine gallische Dorf in uns, in dem wir an unsere wahren Werte angeknüpft sind, an unsere wahre Natur. Und unsere Natur ist es, Verstand zu entwickeln. Der Mensch ist ein Verstandeswesen. Wenn wir dem gerecht werden und darin authentisch sind, dann werden wir den Verstand verteidigen und entwickeln. Und Menschen, die das verstanden haben und dazu bereit sind, die haben natürlich irgendwann eingesehen, dass sie die Welt nicht einfach an sich vorbeirauschen lassen können, weil sie dann degeneriert. Und weil dann die Menschheit irgendwann zu Ende ist, dann hört die Menschheit irgendwann auf zu existieren. Und dann haben sie sich entschieden, sich darauf vorzubereiten, diese Degeneration zu stoppen. Mhm. Menschen wie du und ich.
Was denkst du, wie wird sich das zeigen jetzt in nächster Zeit?
Es zeigt sich jetzt schon. Also wenn man die Ohren aufhält und die Augen aufhält, dann ist das jetzt schon sehr, sehr sichtbar. Es zeigt sich darin, dass, wo man es am besten sehen kann, ist Corona. Das ist das Offensichtlichste. Weil wenn Corona von den Psychopathen so durchgeführt worden wäre, wie wir das jetzt erlebt haben, innerhalb von 9 Monaten eine totale eine völlig verkürzte Verschärfung aller Maßnahmen bis zur kompletten Entwürdigung des Menschen, dann wäre das einfach nur dumm, weil sie damit ihre eigene Macht untergraben. Der Plan, den wir erlebt haben, ist eigentlich ein Plan, der über 10 Jahre laufen sollte, bis 2030. Wenn man diesen Plan aber innerhalb von einem Jahr durchführt, dann verstehen die Leute das, dass es gegen sie geht, weil es zu schnell geht. Die Leute gewöhnen sich nicht so schnell an kommunistische Prinzipien und an die komplette Vernichtung ihrer Freiheit und ihrer Menschenwürde, wenn man das in einem Jahr macht. Wenn man das über 10 Jahre streckt, dann kann man sich langsam dran gewöhnen und einschläfern. Aber in einem Jahr, ne, das kann nur jemand machen, der pädagogisch so schlau ist, dass er sagt, wir werden das auf die Spitze treiben in einem Jahr, sodass alle es checken. Ja. Sodass die Aussagen der Regierung so wahnsinnig werden und so dumm und so verblödet, dass selbst die einfachsten Menschen in der Bevölkerung merken, da stimmt was nicht. Unsere Regierung ist irgendwie kaputt. Die ist irgendwie, das ist keine Regierung. Ja, und das ist für mich der plausibelste Beweis. Man hat nicht 200 Jahre lang ein psychopathisches Kontrollsystem aufgebaut über die Welt, um es dann in einem Jahr kaputt zu machen. So blöd sind die nicht.
Das heißt, Corona ist für dich wie so eine geplante Erziehungsmaßnahme.
Ja. Ja. Es ist der Prozess, was du machst im Aufwachraum nach dem Koma. Nach der Anästhesie, nach der Operation musst du im Aufwachraum betreut werden. Du musst so aufwachen, dass du nicht ausflippst, dass du die Realität langsam vom Traum unterscheiden kannst, dass du anfängst zu verstehen, wo bin ich hier, was ist passiert. Da muss jemand sein, der dir das erklärt und der dir hilft, aufzuwachen. Und Corona ist der Prozess, ist sozusagen die Spritze, die wir kriegen, um aufzuwachen, um aus der Anästhesie rauszukommen.
Und da bist du dir völlig sicher, dass
das... Ja, da bin ich mir völlig sicher. Ja. Für mich ist das... Ich lehne mich zurück und genieße das. Also ich finde das... Ich bin voller Bewunderung und voller höchstem Respekt vor der Intelligenz, die hinter so einem Plan steckt.
Das heißt, die Maßnahmen dienen einem Zweck dann, aus deiner Sicht?
Die dienen alle mehreren Zwecken gleichzeitig.
Sag mal ein Beispiel.
Also einen habe ich schon gerade gesagt.
Wofür dient die Maskenpflicht?
Die Maskenpflicht dient vor allen Dingen darauf, die Menschen an eine Grenze zu bringen, an der ihre Werte so weit untergraben werden, also zum Beispiel den Wert der eigenen Lebenserhaltung und Gesundhaltung, dass sie anfangen, sich zu wehren. Und es dient natürlich auch dem Zeigen, dem visuell sichtbar machen, wie gehorsam wir geworden sind. Ja, die Menschen machen als Masse etwas, was komplett gegen sie geht, gegen ihre Gesundheit und was überhaupt gar keinen rationalen Grund hat. Die Maske aufzusetzen ist vollkommen irrational. Ja. Die Maske setzt nur Menschen auf, die entweder komplett irrational sind, so wie kleine Kinder, die Angst haben, oder die das Spiel mitspielen und sich verkleiden wollen. Ja. Dann ist es eine Maske wie Karneval. Dann setzt du die auf, um so zu tun, als ob. Die gibt's auch. Aber wenn du das Spiel nicht kennst, und dann ist das Aufsetzen eines Stofflappens aus Angst vor irgendeiner Behörde oder vor irgendeinem Virus vollkommen irrational.
Wie gehst du damit um? Also jetzt, du lebst ja auch in dieser Welt und bist dazu aufgefordert, eine Maske zu tragen oder dich an die Regeln, die neuen Regeln zu halten. Hast du da eine Empfehlung? Wie man jetzt, weil du sagst ja, auf der einen Seite sagst du, die Maßnahmen haben einen höheren Sinn.
Genau.
Ne? Und gleichzeitig sind sie natürlich auch absurd in sich. Also dieses Abstand halten, Maske tragen.
Das ist der Sinn. Der Sinn liegt daran, dass sie absurd sind. Genau.
Das ist
der übergeordnete Sinn. Es geht darum, den Menschen etwas zu zeigen. Und den meisten Menschen kann man etwas nur zeigen, indem man ihre Hand auf die Herdplatte legt, während sie heiß ist, und die Leute merken, dass sie heiß ist, weil ihnen zu sagen, dass die Herdplatte heiß ist, bringt bei den meisten Menschen nichts. Das verstehen die nicht. Aber wenn man ihnen zeigt, dass die Kinder sterben, weil sie nicht genug Sauerstoff bekommen haben und dass sie selber nicht genug Sauerstoff kriegen und dass sie Kopfschmerzen kriegen und dass die alten Leute in den Altenheimen wegsterben, weil sie falsch behandelt werden, das merken die Leute und dann fangen sie an, darüber nachzudenken. Das ist die pädagogische Maßnahme, ne? Das ist die Pädagogik der Erfahrung. Und ich gehe damit um, naja, also ich lege mich mit dem System nicht an. Irgendjemand sagte mal letztens zu mir, als ich sagte, ich trage keine Maske, sagte er, warum legst du dich mit dem System an? Ich gesagt, das tue ich nicht, das System legt sich mit mir an. Ich lebe genauso, wie ihr alle bis vor einem Jahr gelebt habt. Ich trage keine Maske, ich habe bis vor einem Jahr auch keine Maske getragen. Ich mache einfach weiter mit dem, was ich für richtig halte. Wenn das System möchte, dass ich eine Maske trage, dann legt es sich mit mir an. Und dann studiere ich das System so, dass ich meine Werte bewahre. Also natürlich möchte ich in Ruhe gelassen werden. Das ist so eine sehr deutsche Haltung. Der Deutsche möchte immer in Ruhe gelassen werden. Und so bin ich sehr deutsch. Ne? Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Und dafür gucke ich mir die Regeln genau an. Und wenn man sich die Regeln genau anguckt, wird man sehen, man muss die Maske gar nicht tragen. Man muss nur den Wortlaut der Regeln genau studieren und sich juristisch auskennen. Und dann muss man sich natürlich damit beschäftigen, wie das ist, in einer Welt zu leben mit Menschen, die komplett irrational sind, komplett verängstigt, komplett desorientiert und in einer Welt leben, die ich nicht teile, nämlich in einer irrealen Welt. Es ist schwer, mit Menschen zu kommunizieren, die in einer komplett anderen Welt leben. Die meisten Menschen da draußen glauben tatsächlich, also Status heute immer noch, dass es eine Epidemie gibt. Es gibt für diese Epidemie keinen einzigen Beweis, es gibt keinen einzigen Beleg, aber die meisten Menschen glauben das, weil es in der Tagesschau gesagt wird und in der Bild-Zeitung steht und sonst wo. Diese Leute sind komplett irreal. Ich weiß nicht, wie ich mit diesen Leuten anders kommunizieren soll, außer über solche einfachen Dinge wie, wo geht's hier bitte zum Bahnhof und können Sie mir mal 10 Euro wechseln. Darüber hinaus gibt es keine Kommunikation, keine sinnvolle.
Was würdest du anderen empfehlen, die auch in diesem System leben? Oder ja, vielleicht sage ich es mal in Bezug auf mich selbst. Also ich finde es zum Beispiel für mich selber, kann ich einen Weg finden, damit umzugehen. Ja? Jetzt habe ich 2 Kinder, die in die Schule gehen und dann damit konfrontiert sind, da eine Maske zu tragen und sich an Regeln zu halten, die ich nicht sinnvoll finde. Wie kann ich meine Kinder schützen vor diesem Wahnsinn?
Indem du sie nicht zur Schule schickst. Das Schulsystem ist Teil des Wahnsinns. Also wenn du deine Kinder in die Schule schickst, dann sind sie bereits im Wahnsinn drin. Weil um diesem Wahnsinn gewachsen zu sein, müsste man eine Stärke haben und eine Kompetenz, die keine Institution haben kann, weil sie dann als Institution nicht zugelassen werden würde. Du kannst in einem Wahnsinnssystem nicht gesund erfolgreich sein. Ja? Um in einem Krankensystem erfolgreich zu sein, musst du krank sein. Wenn also eine Schule funktioniert, kannst du davon ausgehen, die ist bereits hochgradig krank. Sonst würde die als Schule gar nicht existieren. Also zurück zur Frage, nicht zur Schule schicken, wenn das irgendwie geht. Wenn du sie dahin schicken musst, dann ihnen eine Möglichkeit zu geben, ihre Integrität zu wahren. Dass sie den Wahnsinn da draußen wahrnehmen, aber nicht in sich reinlassen. Dass sie das durchschauen, so gut sie können, und bei ihren Werten bleiben, bei ihrem Empfinden für Gesundheit, für die Menge an Sauerstoff, die sie brauchen, für das, was sie verstehen wollen, dass sie Fragen stellen und es ihnen zu erklären. Ja. Ja, im Grunde sind wir in Noahs Zeiten. Wir leben in Noahs Zeiten und wir haben die Sintflut. Metaphorisch gesehen. Ja, wir haben eine Flut von Paranoia da draußen und von Leuten, die völlig irrational geworden sind, völlig irreal. Das ist die Flut. Also baust du ein Schiff. Und hoffentlich hast du schon eins. Du baust ein Schiff und du nimmst die dir lieb sind, die dir etwas wert sind, nimmst du in dein Schiff und machst alles schottendicht. Und wartest, bis die Sintflut vorbei ist.
Das ist nur die Frage, wie lange dauert das noch? Ja? Also,
das wusste Noah nicht. Ne? Ja. Du kannst nur immer wieder deine Taube aussenden. Die Taube ist der Geist. Die Taube ist das Symbol für den Geist. Das heißt, du sendest deinen Geist aus und wartest darauf, dass die Taube irgendwann mit einem grünen Zweig, ich weiß gar nicht mehr, Olivenzweig, glaube ich, oder sowas, zurückkommt. Ja? Das heißt, wenn es wieder Land gibt, wenn es wieder Kontakt mit der Erde gibt, ja? Wenn Wasser steht unter anderem für Emotionen, ja, wenn die Sintflut ist, heißt es, die Emotionen nehmen so Überhand, dass wir den Bodenkontakt verlieren. Wir sind nicht mehr mit den Füßen auf dem Boden. Aber wenn du deinen Geist aussendest, dann wirst du irgendwann eine Botschaft empfangen. Du wirst irgendwann mit deinem Geist verstehen können, dass es da draußen wieder Land gibt. Und dann kannst du da hinfahren und es suchen. Oder du kannst dann deinen Leuten sagen, dass es nicht mehr lange dauert. Mhm. Ja, diese alten Mythen und Geschichten sind keine Vergangenheitserzählungen, sondern das sind zusammengefasste psychische Muster, die immer wieder auftauchen, immer wieder gebraucht werden. Sintfluten werden immer stattfinden, solange es Menschen gibt. Mhm.
Du bist ja selber gerade Vater geworden, ne?
Mhm, ja.
Wie hat dich das verändert? Also wie verändert das deine Sicht auf die Welt? Jetzt auch gerade in Bezug auf diese Veränderung, die wir gerade erleben?
Gar nicht. Mhm. Wobei das Wort Vater geworden nicht ganz korrekt ist, weil ich glaube, Vater werden, das kommt erst noch. Im Moment bin ich eher sowas wie Co-Mama. Ich glaube, der Kleine hat noch kein Bild davon, was ein Vater ist. Und ich glaube, ich werde als Vater auch gar nicht so irgendwie gebraucht. Ich glaube, meine Vorstellung von Vatersein ist das, was später erst kommt. Wenn ich quasi die Rolle von demjenigen einnehme, der die Energie des Vaters im Grunde vermittelt, als schützende Kraft, aber auch als herausfordernde Kraft. Die sagt, hey, komm mal, geh mal, probier mal, du kannst auf das Fahrrad steigen, du kannst das Gleichgewicht halten, probier es mal aus, mach mal, fahr mal. Ja. Also mit Mut in die Welt zu gehen.
Ja, das zu fördern.
Und das zu fördern, also Herausforderungen. Ne? Das kommt erst noch, ne? Das ist jetzt noch ein bisschen früh. Und das hat bisher von meiner Weltsicht nichts verändert, weil die davon unabhängig ist. Aber ich merke, dass es mich viel tiefer nochmal verbindet und anbindet an diese tiefen Grundbedürfnisse des Menschseins. Versorgt werden, sich wohlbefinden, abhängig sein von anderen. Überhaupt im Körper zu sein. Das ist das, irgendwie, was wir den ersten Monaten nach der Geburt überhaupt erstmal entwickeln müssen. Ein Bewusstsein vom Körper. Und das ist schön zu beobachten in dieser eigentlich Langsamkeit, aber es geht unglaublich schnell. Also ich meine, der Kleine verdoppelt sein Gewicht innerhalb der ersten anderthalb Monate. Es ist unglaublich. Man kann sehr viel Wesenskern sehen, man kann sehr viel von dem sehen, was wir als Menschen eigentlich sind, wenn man so ein kleines Baby sieht, was einfach nur mit sich selbst beschäftigt ist, von morgens bis abends und die ganze Zeit damit beschäftigt ist, irgendwie die Welt zu verstehen, irgendwie Daten zu sammeln und so gucken, was ist das für ein Ding, was da immer auftaucht, oh, das ist meine Hand, aber das kommt später erst noch, aber so dieses Entdecken der Welt. Mit all der Bedürftigkeit, die dabei ist, und all der Abhängigkeit, Verletzlichkeit.
Hm. Ja. Was bedeutet Verantwortungsfähigkeit für dich?
Wie viel Zeit hast du?
Ich kam da jetzt gerade drauf, weil also Vater zu sein, das bedeutet ja auch Verantwortung zu tragen oder zu mehr zu empfinden oder zu haben auch, ne? Und du hast schon öfter auch über Verantwortung gesprochen oder Verantwortungsfähigkeit und dass das etwas ist, was es jetzt braucht oder was es auch gesellschaftlich braucht, das zu entwickeln.
Ja, ja. Das ist ein sehr großes Thema. Aber wenn ich es zusammenfassen würde, würde ich sagen, also erstmal ist die Betonung auf Fähigkeit. Verantwortung ist nicht etwas, was man bekommt von außen, sondern etwas, was man als Fähigkeit entwickeln muss. Und es bedeutet, dass man antworten kann, statt zu reagieren. Verantworten heißt, etwas mit einer Antwort zu versehen. Das heißt, ich muss etwas als Frage sehen. Um auf etwas antworten zu können, muss ich es als Frage an mich, ich muss mich adressiert fühlen durch eine Frage. Und das geht nur, indem ich es mit begrifflich nehme, indem ich mit meinem Geist, mit meinem Bewusstsein mich darauf einlasse und nicht nur reagiere mit meinen Gewohnheiten. Das ist die erste, wichtigste Basis von Verantwortungsfähigkeit. Und die zweite ist, dass ich mich in jemand anderes hineinversetzen können muss. Verantwortung zu übernehmen heißt ja nicht, ich mache mein Ding, sondern es heißt, für dich Verantwortung zu übernehmen heißt, ich kann wahrnehmen, was du brauchst, was du möchtest, was dir entspricht, das heißt, dich zu fördern. Ja. Verantwortungsvolle Führungskräfte sind Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter fördern in dem, was die brauchen und können und nicht, was die Firma braucht, in erster Linie. Ja, also Verantwortung heißt, ich kann antworten auf das, was du als Frage zu mir bringst. Das wäre die kompakte Form. Und das ist, ich habe da, glaube ich, einen Blogartikel darüber geschrieben oder wo ich ziemlich viel darüber geschrieben habe. Da könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben, weil es auch ein ziemlich unterbelichtetes Thema ist in unserer Zeit. Gerade weil die Verantwortungsfähigkeit sukzessive verloren gegangen ist in unserer Kultur.
Mhm. Vielleicht nochmal so ganz praktisch. Was kann ich tun, um jetzt gerade in dieser Zeit, die so schwer zu durchschauen ist auch oft, mehr in meine Mitte zu kommen und in meiner Mitte auch zu bleiben, mich nicht in diesem Strudel der Nachrichten und unterschiedlichen Informationen zu verlieren?
Also ich würde sagen, also das Wichtigste ist, die Kontrolle über seine eigene Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das heißt, darauf zu achten, wo deine Aufmerksamkeit hingeht und das selber zu bestimmen. Und dich darin zu trainieren, die Aufmerksamkeit immer wieder zurück zu sich selbst zu holen. Den eigenen Körper zu spüren, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, die eigenen Gedanken wahrnehmen. Diese selbstreflexive Aufmerksamkeit, wo ich mich selber wahrnehme in meinen Aspekten, das ist das Allerwichtigste. Denn wenn wir rausgezogen werden in die Welt da draußen, egal in was, sind wir nicht mehr bei uns. Und wir haben keine Möglichkeit mehr, was zu steuern, weil wir gar nicht mehr da sind. Und um die Aufmerksamkeit zu sich zu holen, ist eines der besten Rezepte, ist Verlangsamung. Also was auch immer du tust, tu es mit halber Geschwindigkeit. Kaffee kochen, Zähne putzen, aufstehen, dich anziehen, was auch immer. Reduziere die Geschwindigkeit einfach auf die Hälfte. Alles andere kommt dann von selbst. Ja, du wirst automatisch aufmerksamer sein, dir werden Dinge auffallen, die dir sonst nicht auffallen. Du wirst ruhiger werden. Dein Sympathikus wird deaktiviert, dein Parasympathikus kriegt ein bisschen mehr Spielraum. Du wirst klarere Gedanken bekommen. Du wirst entdecken, dass du Impulse und Bedürfnisse hast, die du sonst nicht bemerkst, weil du zu schnell bist. Also wenn ich eine Sache als Rat geben würde, würde ich sagen, verlangsame einfach alles, was du verlangsamen kannst. Geh langsamer, sprech langsamer, beweg dich langsamer. Und das geht meistens nicht den ganzen Tag, aber man kann das immer wieder zwischendurch machen. Einfach alle Routinen, alles, was möglich ist, zwischendurch verlangsamen. Das ist die beste Methode. Da kann man sich einen Therapeuten sparen. Zumindest die ersten 5 Sitzungen.
Es gibt noch einen dritten Teil dieses Gesprächs, der bald erscheint. Schaut auch gerne in die Links unter dem Video, um mehr über mein Film- und Buchprojekt Der Krieg in mir zu erfahren. Auch darin geht es um den Umgang mit Träumen und Traumata. Einen Blogartikel von Philipp zum Thema Verantwortungsfähigkeit habe ich euch ebenfalls verlinkt. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr über neue Videos informiert werden wollt.